Heinz Rudolf Kunze ging gerne als Kind in den Gottesdienst. In Begleitung verschiedener Leute. Seine Eltern waren es nicht immer, manchmal der Opa oder ein Onkel. Und wenn er zur Kirche ging, dann bekam er immer ein bisschen Geld mit. Für den Klingelbeutel und hinterher für ein Eis. Und einmal sagte er zwischendurch: Ich habe den lieben Gott betrogen. Was hast du denn gemacht? Ja, ich habe 20 Pfennig vom Geld für den Klingelbeutel für mich behalten. Ich wollte noch mehr Eis. Besorgt fragt dann sein Vater: Sollen wir jetzt noch für dich etwas reinlegen in den Kasten? Nein, wehrt der Junge entschieden ab. Nächsten Sonntag verzichte ich auf das Eis. Ganz konsequent. Sein Vater hat ihn dafür bewundert und am nächsten Sonntag extra noch ein Eis spendiert. Das ist auch Erziehung. Ja, ich gehe meine eigenen Wege. Wenn man das Lied hört, dann denkt man nicht gerade an einen Menschen, der sein Leben lang Gott sucht, nach Gott fragt. Und doch ist es so. Heinz Rudolf Kunze sagt selbst, dass er jeden Tag betet. Und das ist in der Musikszene doch, ja, ich weiß nicht, wie oft es vorkommt. Es soll vorkommen, aber vielleicht nicht in der Mehrheit oder auch sonst nicht in der Mehrheit der Bevölkerung. Es ist ihm wichtig, nicht nur vor einem anstrengenden Konzert. Er kann und will sich nicht damit abfinden, dass alles keinen Sinn hat. Er möchte das in Verbindung bringen mit Gott. Das ist ihm wichtig. Man kann sich an seinen Texten reiben und das soll man auch. Manche werden gedankenlos mitgegrölt, wie das bekannteste Lied: Dein ist mein ganzes Herz, du bist mein Reim auf Schmerz. Das können vielleicht viele hier mitsingen, ganz laut und kräftig. Und das kann man auch, wenn man schon einen in der Krone hat. Aber dann denkt man eben nicht darüber nach, dass da vielleicht eine tiefere Bedeutung dahinter steckt. Auch dort geht es um Sinn. Was ist denn echte Liebe? Sind das nur Worte? Was steckt denn wirklich dahinter? Über 5000 Texte hat er geschrieben. Nicht alle sind leicht zugänglich. Man muss manchmal auch zweimal oder dreimal hingucken, bis man den Sinn versteht. Seine Eltern durften jedenfalls nicht die Wege gehen, die sie wollten. Das hat der Zweite Weltkrieg verhindert für sie und für so viele. Sie hatten sich wenige Monate vor Kriegsende verlobt, am 28. Dezember 1944. Und dann kam Rudi Kunze in russische Gefangenschaft und erst 11 Jahre später wurde er entlassen. Und seine Verlobte hat die ganze Zeit die Hoffnung in ihrem Herzen getragen, den Glauben daran bewahrt, dass sie ihn lebendig wiedersieht. Sie hatte den Stoff für das Brautkleid längst gekauft. Und dann wurde im Februar 1956 endlich Hochzeit gefeiert und 9 Monate später, am 30. November, kam Heinz Rudolf zur Welt. Nein, die Eltern konnten sich ihre Wege nicht aussuchen, aber, und das ist wichtig, sie hatten beide ein Ziel. Und das haben sie nie vergessen. Immer im Auge behalten, das Ziel. Und dann haben sie es auch erreicht. Umso größer war die Freude, als sie dann eine Familie waren, der erste Sohn geboren und dann ein paar Jahre später der Bruder Ulrich. Am Anfang wohnten sie noch in einer Baracke, der Vater wurde Lehrer, die Mutter hatte auch mal einen Traum, aber den hat sie an den Nagel gehängt. Sie wäre gern Ärztin geworden, es waren viele Umstände, die damals dagegen sprachen. Dann ging es wirtschaftlich bergauf. Für Familie Kunze gab es aber noch kein richtiges Ankommen. Sie können nicht so sagen, hier sind wir zu Hause so einfach, hier haben wir unsere Wurzel Aborigines, hat Rita gesagt. Also von Ursprung her da, so wie ich sagen kann, hier in dieser Gegend, hier bin ich zu Hause. Der Vater, der wurde mehrfach versetzt. Sie wohnten erst in Espelkamp, dann ging es nach Lengerich weiter, dann in die Grafschaft Bentheim, später nach Bad Grund im Harz. Und zuletzt dann nach Osnabrück. Und da ist Heinz Rudolf dann auch, hat doch ein wenig Wurzel geschlagen. Aber so richtig Heimat, man muss sich immer wieder auf neue Leute einstellen, immer neue Freunde suchen. Für Kinder ist das gar nicht so einfach. Und mit seiner Familie litt er unter den Nachwirkungen des Krieges. Nachts hörte er seinen Vater manchmal schreien. Er hatte als Soldat einen Panzer abgeschossen und hatte gesehen, wie da einer im Panzer verbrennt. Und das ließ ihn nicht mehr los, das verfolgte ihn bis in den Schlaf hinein und er träumte immer wieder davon. Hilfe gab es damals nicht dafür, Aber vielleicht hat der Glaube ihnen geholfen, zumindest am Tag. Aber in der Nacht kam dieser Traum. Ich würde mich gern mit dem Liederdichter unterhalten. Lieber Heinz Rudolf, du hast es besser als deine Eltern. Viel besser. Du konntest dir viele Wege selber suchen. Hast du vielleicht an deinen Vater gedacht bei dieser Strophe? Schau, die große Karawane zieht vorbei. Im alten Trott für Kamele gibt's Gebete, für die Reiter einen Gott. Von Oase zu Oase, jede Nacht ein neuer Tanz. Nie verlassen sie die Wege des geringsten Widerstands. Widerstand. Für seinen Vater wäre das damals tödlich gewesen. Der hatte nur eine Wahl, selbst erschossen werden oder kämpfen. Wir möchten nicht mit ihm tauschen. Ich selbst bin sehr dankbar, dass ich Wege in großer Freiheit gehen durfte. Ich danke Gott dafür, dass er mich nicht in solche Konflikte hineingeführt hat. Danke auch meinen Eltern, die viele Wege gefördert haben, die es manchmal unter persönlichen Opfern ermöglicht haben, dass ich dieses oder jenes doch auch machen kann. Heinz Rudolf, wir beide können dankbar sein, dass wir später geboren sind, in die guten Jahre hinein. Wir konnten eigene Wege gehen. Und das Lied sehe ich heute als Ermutigung für junge Menschen. Lauf nicht mit der Masse, sei du selbst. Du musst nicht alles kaufen, was andere kaufen, was man dir verkaufen will. Auch wenn die Karawane durch Kaufhäuser zieht oder heute durch viele Internetseiten und man die Kamele vollpackt mit Dingen, die man gar nicht braucht. Lass uns eigene Wege gehen, die Sinn machen, ohne immer zu fragen, was sagen denn die anderen dazu? Die Freunde, die Nachbarn, was denken die bloß von mir? Egal, was sie denken, ich gehe meine eigenen Wege, ich riskiere Spott, Ausgrenzung und weiß, was mir wichtig ist. Die Taz hat Heinz Rudolf Kunze einmal lächerlich gemacht, weil er ein Lied geschrieben hat für den Evangelischen Kirchentag. Wenn dein Kind dich morgen fragt, das war damals das Motto aus der Bibel, 5. Mose 6, Vers 20, wenn dein Kind dich nach dem Glauben fragt, was machst du dann? Und dann dichtet er, wenn dein Kind dich morgen fragt, wozu sind wir auf der Welt? Wenn es anfängt, sich zu wundern, wenn es wissen will, was zählt, dann bleib nicht die Antwort schuldig, fällt sie dir auch manchmal schwer. Mit Kindern fragt Heinz Rudolf Kunze nach Gott. Wo ist er auf unseren Wegen? Und genau an der Stelle, da reibe ich mich an seinen Texten, an seinem Lied. Meine eigenen Wege sollen nicht erst beim Gehen entstehen. Ich laufe nicht der Nase nach und der Weg ist auch nicht das Ziel. Ich danke Gott, dass er mir erlaubt hat, manchen Weg auszusuchen, der den Horizont erweitert. Gerne denke ich an das Jahr zurück, in dem ich mit meiner Frau zusammen in Spanien arbeiten durfte. Viel war möglich, aber es gab immer wieder auch Türen, die waren schlichtweg zu. Und auch das war gut. Im Nachhinein sehe ich, vor mancher Dummheit hat Gott mich bewahrt, vor manchem Elend. Ehrwege und Holzwege hätten schlimm enden können. Wie gut, dass nicht alles möglich war, dass ich nicht jeden Weg selbst aussuchen konnte. Diese Entdeckung hat auch Josef gemacht. Rita hat eben ein paar Worte aus seiner Lebensgeschichte vorgelesen. Josef, einer von den 12 Söhnen Jakobs, Vaters Liebling. Jakob hat ihn bevorzugt. Er hat ihm einen schönen Mantel gekauft. Aber dafür verpetzt er seine Brüder, denn die stellen so allerhand an. Die gehen eigene Wege und das sind nicht die besten. Und dann werden seine Brüder so wütend, dass sie ihn fast umgebracht hätten. Doch der Älteste von ihnen sorgt dafür, dass er wenigstens am Leben bleibt und als Sklave nach Ägypten verkauft wird. Das hat er sich wirklich nicht ausgesucht, Josef. Aber er kommt dann in das Haus eines reichen Mannes, Potiphar, und da wartet die nächste Falle auf ihn. Die Frau dieses reichen Mannes findet ihn attraktiv. Da kommt so ein junger Kerl daher, sie möchte ein Verhältnis mit ihm anfangen. Er lässt sich aber auch von ihr den Weg nicht vorschreiben. Er macht es nicht wie seine Brüder und tut einfach das, was gerade der Bauch ihm so eingibt und irgendwelche anderen Bewegungen. Nein, er fragt danach, was wäre denn jetzt richtig vor Gott und verweigert sich. Potiphas Frau wird so wütend, dass sie ihn dafür einsperren lässt. Sie verleumdet ihn und er kommt für viele, viele Jahre ins Gefängnis. Jetzt hätte Josef jammern können und Gott anklagen. Ist das der Lohn dafür, dass ich dir treu war? Ist das der Lohn dafür, dass ich auf dich gehört habe und nicht auf irgendwelche anderen Stimmen? Ich bin nicht meinen eigenen Weg gegangen. Ich habe deinen Weg gesucht und jetzt sitze ich hier in der Zelle. Aber so jammert er nicht. Im Gegenteil, Josef fängt an, sich um andere zu kümmern, die im Gefängnis sind. Der Aufseher bemerkt das und er macht ihn zu seinem Mitarbeiter. Und dadurch hat er Bewegungsfreiheit, er kann zu allen anderen Gefangenen. Er kommt in Berührung mit zwei Leuten, die der Pharao verhaften hat lassen. Und diese beiden, die zittern, sie wissen nicht, wie es ausgeht, werden sie sterben. Der Pharao, der ist manchmal ganz schnell mit seinen Urteilen. Sie warten darauf und sie haben Träume und können diese Träume nicht deuten. Und Jakob, der weiß, der bittet Gott um Hilfe und weiß, was sie bedeuten und kann einem von den beiden sagen, du kommst frei, der andere muss sterben, aber du kommst frei. Und wenn du frei bist, dann denk doch an mich, ich sitze hier fest. Aber es dauert 2 Jahre, da ist er schon längst in Freiheit und dann erinnert er sich, er hat es vergessen. 2 Jahre, da hatte auch der Pharao einen Traum und diesen Traum kann keiner deuten. Da fällt ihm ein, da gab es doch einen, der sitzt da immer noch, ich habe es ihm eigentlich versprochen, er soll doch freikommen. Und er geht zum Pharao und berichtet davon und Josef kommt frei, weil er den Traum des Pharaos so deutet, wie es dann auch wirklich hinterher passiert. Darum wird Josef eingesetzt zum zweiten Mann in Ägypten, vom Tellerwäscher zum Millionär, kann man fast sagen. Er wird Minister für Ernährung, er sammelt große Vorräte in Scheunen. Als die Hungersnot kam, war für alle gesorgt. Man kann wirklich sagen, er ist nicht seinen eigenen Weg gegangen und das war gut so. Auch in Israel gab es eine große Dürre. Aus diesem Grund schickt Jakob seine Söhne nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Und dann kommen da plötzlich seine Brüder an, die ihn umbringen wollten. Die stehen da plötzlich vor ihm, sie erkennen ihn nicht und sie bitten um Getreide. So rettet Josef seine Geschwister vor dem Verhungern. Und nachdem er seine Brüder mehrfach auf die Probe gestellt hat, erkennt er, ja, das sind nicht mehr die Alten, das sind nicht mehr die, die immer ihre Wege selber suchen, sondern das sind jetzt Menschen geworden, die nach dem fragen, was vor Gott richtig ist. Er erkennt, dass ihnen ihr altes Leben leid tut. Und dann sagt er, ich bin es, Josef, euer Bruder. Und er vergibt ihnen, dass sie ihn umbringen wollten, dass sie ihn verkauft haben. Er schenkt ihnen bestes Weideland für ihre Viehherden. Es soll ihnen gut gehen, auch in Zukunft. Im Leben von Jakob und seinen Söhnen, da ist viel schiefgelaufen. Da wäre kaum so ein glückliches Ende zu erwarten gewesen, nach menschlichen Maßstäben. Da ist viel Schuld und Versagen in den vergangenen Jahrzehnten. So viele Wege haben sie selber gesucht. Holzwege, Irrwege. Es fing damit an, dass Jakob den Fehler seines Vaters wiederholt. Das soll ja vorkommen, dass Kinder den Eltern alles nachmachen. Hat jemand mal gesagt, die beste Erziehung nützt nichts. Sie machen dir doch alles nach. Ja, und der Fehler ist, dass er ein Kind vorzieht vor den anderen, ein Lieblingskind. An manchen Stellen, da haben wir von Eltern gelernt, an anderen Stellen, da ist es gut, wenn wir auch mal drüber nachdenken und andere Wege einschlagen. Das wirkt sich aus unter 11 Brüdern. Sie hätten ihre Wut nicht einfach so pflegen sollen und ihr Nahrung geben, ihr Nachgeben. Eigene Wege sind schwer zu begreifen, sie entstehen ja erst beim Gehen. Und dann kommt man in irgendwas rein, wenn man nicht sich die Zeit nimmt, nach Gott zu fragen, dann rollt eine Lawine und man geht einen Weg, der einem hinterher bitter leid tut. Soweit zur Schuld in der Familie. Aber Gott ist längst dabei, bei all diesen Fehlern seine Weichen zu stellen. Er weiß schon, was er vorhat, wo er Josef haben will. Unsere Lebensgeschichte verläuft nie zufällig. Es gibt keine zufälligen Begegnungen. Gott hat immer etwas damit vor. Egal, ob wir uns eher treiben lassen oder ob wir es sind, die sagen, ich nehme die Zügel in die Hand. So oder so, Gott baut uns ein in seinen Plan. Wenn die Sklavenkarawane damals nicht nach Ägypten, sondern in ein anderes Land gezogen wäre, Wo wäre Josef hingekommen? Hätte er seine Familie dann auch retten können? Wenn Josef nicht die Bekanntschaft mit diesem einen Diener im Gefängnis gemacht hätte, der ihn beim Pharao empfehlen kann, was wäre weiter aus ihm geworden? Wäre er immer noch da? Wie geht es mit dir und mir, wenn wir unsere eigenen Lebenswege einfach mal daraufhin auch beleuchten? Was wäre, wenn, ist natürlich eine Frage ohne Antwort. Aber es tut manchmal gut zu sehen, wo sind denn da Gottes Fußspuren? Was hat er zum Guten geleitet bei all dem, was wir oft auch verbockt haben und nicht so gemacht haben, wie er es sich gedacht hätte? Wenn ich damals nicht geheiratet hätte, mein Leben wäre ganz anders verlaufen. Wenn ich dieses oder jenes Erlebnis, diese oder jene Erfahrung nicht gemacht hätte, ich hätte mich vermutlich auch bei nächster Gelegenheit wieder anders entschieden. Im Grunde genommen, vieles ist angelegt, viel mehr oft als wir meinen. Unser Elternhaus, die Erbanlagen, das Land, die Zeit, in die wir hineinkommen, das prägt uns und das gibt nur ein paar Möglichkeiten, eigene Wege zu gehen. Beim besten Willen ist nicht alles möglich, was wir wollen. Und auch das ist gut. Wer von uns behauptet, alles, was ich habe und bin, habe ich ganz allein mir selbst zu verdanken? Wer das meint, der möge noch einmal das alles überdenken. Warum nicht gleich mit dem Psalm beten, weise mir her deinen Weg, prüfe mich und sieh, ob ich auf gutem Wege bin, führe mich auf dem Weg zur Ewigkeit. Wir sind keine Marionetten, so hat Gott uns nicht gedacht. Er steuert uns nicht so, dass wir jeden Schritt nur so gehen können, wie er das will. Ich hatte mal mit jemandem zu tun, der meinte, er muss vorher beten, damit er weiß, ob er mit dem linken oder rechten Bein aus dem Bett zuerst aufsteht. Das ist natürlich krank. Das überlässt Gott uns. Viele Entscheidungen überlässt er uns. Und dennoch kann Gott aus mancher dummen Entscheidung, aus grobem Versagen noch etwas Gutes machen. Und das sehen wir in Josefs Geschichte. Fasst man sein Leben zusammen, kann man sagen, ein Musterbeispiel dafür, dass Gott auf krummen Linien gerade schreiben kann, dass er aus Böses Gutes machen kann, dass Gottes Gedanken weit höher sind als unsere. Als Josef jahrelang im Gefängnis saß, ist es ihm sicher schwer gefallen, das zu glauben. Wenn du so mittendrin bist in so einer Krise, mittendrin und merkst gar nichts von Gott, merkst nichts davon, dass es irgendwie weitergeht, es geht ein Tag nach dem anderen gleich ab und es passiert einfach nichts. Aber im Nachhinein, da hat er gesehen, die ganze Zeit hat Gott uns geführt, nicht nur mich, auch meine Familie, meine Brüder. Und die schweren Zeiten im Leben, die haben dann doch einen Sinn gehabt. Wer weiß, ob ich sonst überkandidelt geworden wäre mit all dem, was mein Vater mir Gutes immer wieder nachgespissen hat. Wer weiß, ob das nicht genau die richtige Schule für mich war, dass ich diesen Weg gehen musste. Ja, heute ist die Gelegenheit, nach Gottes Wirken in unserem Leben zu fragen, seine Fußspuren zu erkennen und zu sehen. Was hatte er mit mir vor? Und was habe ich mit dem gemacht, mit seinen Plänen? Wo hat er meine Fehler doch noch in Segen verwandelt? Und das Wichtigste an Josefs Geschichte mit seinen Brüdern ist das Ende. Daraus haben wir eben etwas gehört. Und das ist auch bei uns so, das Ende. Ende gut, dann wird es gut. Wir haben es heute in der Hand, ob unser Leben einmal gut endet, versöhnt mit Gott und den Menschen, oder ob am Ende nur Bitterkeit steht und Zorn. Josef sagt, ich stehe unter Gott. Was er beschlossen hat, das steht fest. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Böses habt ihr ausgedacht, Gutes hat Gott daraus gemacht. So kann man sich das merken. Sich unter Gott stellen, für sich selbst Vergebung annehmen und auch mit anderen dann gnädig sein. Auch das gehört zu den wichtigen Schritten in unserem Leben. Erst am Ende wird in allen Teilen sichtbar, worauf wir vertraut haben und zum Glück auch eben vertrauen konnten. Am Ende wird das Fazit gezogen aus den ganzen vorangekommenen Jahren. Und da wird vieles ans Licht kommen, was bisher verborgen war. Und wird sichtbar, was Gott uns anvertraut und wie er uns gut geführt hat. Josef stellt sich immer unter Gott. Er vertraut sich und versöhnt. Vertraut sich ihm an, versöhnt sich mit Menschen. Josef hätte hart bleiben können, er weiß aber, dass er genauso von der Liebe Gottes lebt, von seiner Vergebung und Gnade. Zur Versöhnung, da gehören immer drei, die sich einig werden. Da ist Gott und dann der andere und ich selber, ein Dreieck. Gott ist immer dafür zu haben, dass er Menschen zusammenbringt, sie sich wieder versöhnen und die Hand reichen und dass wir uns mit ihm versöhnen. Bringen wir unser Leben zu einem guten Ende. So lasst uns mutig und konsequent unsere Wege gehen, ohne Angst vor dem, was andere sagen, aber immer mit der Bitte, weise mir, Herr, deinen Weg. Bring mich an dein Ziel. Amen.